Hi, ich bin die Andrea und ich heiße dich ganz, ganz herzlich willkommen hier in meinem Podcast Raus aus der Bulimie, aus der Essstörung, zurück ins Leben. Schön bist du da. In diesem Podcast geht es darum, dich zu inspirieren, dir wertvolle Tools mit an die Hand zu geben, damit du deine Reise zurück ins Leben gehen kannst. Ich lade spannende Gäste ein mit bewegenden Geschichten. Ich führe Interviews mit Menschen und meine Intention ist einfach, dir Mut zu machen, dass es möglich ist, genauso wie bei mir oder den Hunderten von Frauen, die ich in den letzten Jahren schon begleitet habe, auf diesem Weg aus der Essstörung, dass es auch für dich möglich ist. Und dazu bin ich da. Hol dir eine feine Tasse Tee, mach es dir gemütlich, tauch ein, hör zu, lass dich inspirieren und sei dir bewusst, es ist auch für dich möglich, frei zu werden. Von Herzen alles Liebe, schön, dass es dich gibt.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von meinem Podcast, Dein Weg aus der Bulimie, Dein Weg aus der Essstörung. Ja, ich freue mich absolut, heute einen jungen Herrn begrüßen zu dürfen. Ich habe das erste Mal einen Mann in meinem Interview. Ich finde das mega schön. Der Alvin ist 19-jährig, ist bereit, mit mir über Bulimie, Anorexie, aber weitere Themen zu sprechen. Wir haben auch ausgemacht, dass wir ein paar Fragen, ja, die ihn auch als Mann, aber eigentlich alle beschäftigen, die unter einer Essstörung leiden. Und ich finde es ganz, ganz mutig und großartig, Alvin, dass du heute hier bist, dass wir, ja, so zufällig, wie das Universum die Menschen zusammenbringt, heute hier sitzen. Und diese Folge aufzeichnen dürfen, und zwar, weil das Thema Essstörungen bei Männern noch viel mehr Tabu ist als bei den Frauen. Und ich finde es mega schön, dass du da bist. Du bist ein unglaublich cooler junger Mann. Ich mag dich. Ich habe dich schon von der ersten Sprachmemo, die wir ausgetauscht haben, gemocht, einfach weil du so, ja, so offen, so sympathisch, so natürlich bist. Finde ich mega schön. Also herzlich willkommen und euch allen ganz, ganz viel Freude beim Eintauchen in die Geschichte. Mit Alvin, 19 Jahre jung, könntest wieder mal
Danke vielmals.
ein Sohn von mir sein. Ne? Meine ältesten Kinder sind schon älter als du. Aber ich fühl mich nicht so alt. Alvin, erzähl ein bisschen. Du bist 19, bist in der Ausbildung zum Coiffeur, Friseur, auf Hochdeutsch.
Ja.
Wie bist du so aufgewachsen? Erzähl ein bisschen. Wer bist du?
Ja, also ich bin 2005 geboren und habe eigentlich bis zu meinem dritten Lebensjahr mit meinen Eltern zusammengewohnt. Bin im Seetal aufgewachsen, im Kanton Aargau. Ja, und dann, als ich 3 war, haben sich meine Eltern getrennt. Ich war dann eigentlich hauptsächlich bei meiner Mutter und bin dann damals jedes zweite Wochenende zu meinem Vater gegangen. Ja, das Verhältnis in der Familie war eigentlich schon immer ziemlich schwierig, weil beide Eltern hatten Suchtproblematik mit Alkohol, auch noch mit halt anderen Substanzen, die ich aber damals als Kind nicht so extrem mitbekommen habe, aber man hatte halt schon gemerkt, da war was. Ja, dadurch war halt auch noch andere Dinge im Vordergrund, wie halt ja, Vernachlässigung, und da sind halt dann auch ziemlich schnell mal gewisse Probleme entstanden und hat sich mit der Zeit dann auch immer mehr und mehr entwickelt und sozusagen aufgestapelt. Es wurde auch oft nicht darüber geredet, deswegen finde ich auch das Thema Tabuthema sehr spannend, weil es war das Typische sozusagen unter den Teppich schieben und nicht darüber reden. Und ja, trotz den vielen Sachen gab es natürlich auch sehr schöne Momente, die dann aber halt durch diese Problematiken, also zum Beispiel unter anderem durch die entstandene Essstörung, auch oft nicht so möglich waren zu genießen. Ja, und circa als ich 15 Jahre alt war, ging das halt zu Hause auch nicht mehr wegen dieser ganzen Suchtproblematik mit meiner Mutter. Da war ich dann auch bei Familien und Pflegeeltern und Heim. Und ja, habe dann auch in den letzten 2 Jahren mehrere Therapien gemacht aufgrund halt der psychischen Problematik. Und ja, versuche jetzt mittlerweile immer mehr und mehr wieder zurück ins Leben zu finden.
Mega schön,
Ja.
also mega schön. Und ich sag mal, das war jetzt so kurz geschildert. Und wenn man weiß, was das heißt, dann einfach auch da Hut ab, dass du mit 19 auf dem Weg bist, dein Leben zu leben und dich nicht in diese Abhängigkeit zu oder in dieser Abhängigkeit hängen zu lassen von, ja, es war halt jetzt nicht ideal, so wie ich aufgewachsen war, oder meine Eltern konnten mir das nicht geben, obwohl ja schon, auch das ist immer ganz wichtig zu wissen oder zu sehen oder zu berücksichtigen. Auch Eltern in einer Sucht wählen das oft nicht bewusst, sondern sie
Ja.
haben vielleicht dieses Bewusstsein nicht, wie es möglich wäre oder dass es möglich wäre, auszusteigen, loszulassen, aber dann müssten sie den Weg gehen, den du jetzt wählst für dich und sagst, hey, ich möchte Verantwortung übernehmen. Du hast es so schön geschrieben, ich bin auf einem aufsteigenden Ast, und das finde ich so, ja, dass du dieses Bewusstsein hast mit 19, dass auch wenn es nicht ideal war und das, ja, das geht bei mir auch nicht einfach so vorbei, wenn ich höre, okay, dann ab 15, ich meine, das sind erst 4 Jahre her, in verschiedenen Familien, in Heimen. Boah, das muss man erst mal fühlen, oder? Und dann aber auch in dem Sinn setzen lassen, auch verarbeiten im Sinn von, okay, und wo gehöre ich jetzt überhaupt hin? Wo ist denn mein Platz? Wo
Ja.
ist Weg? Und ich glaube, das sind sicher auch Themen, die dich beschäftigen.
Ja, schon, also eben auch gerade das, wo ist mein Platz? Also ich habe das jetzt, glaube ich, mal gezählt. Ich habe jetzt in den letzten 4 Jahren, glaube ich, 8-mal meinen Wohnort gewechselt. So, also besser gesagt, das war halt nie so richtig an einem fixen Ort. Und das eben halt, das habe ich mir auch erst letztens gefragt, so, wer bin ich eigentlich eben? Oder auch gerade zum Beispiel, ohne diese psychische Probleme habe ich mich auch gefragt, wer wäre ich ohne das? Und auch eben das mit den Eltern. Ich versuche immer, auch wenn da natürlich eine gewisse, nicht Wut, also eben auf eine Art, ich war lange sehr emotional abhängig, habe auch meine Essstörung lange immer abhängig gemacht von anderen und muss aber eben auch sagen, dadurch auf eine Art eine Wut gegen die Eltern, so wenn es anders gewesen wäre, hätte ich diese Problematik nicht. Gleichzeitig denke ich aber eben auch, hey, ich glaube, sie haben ihr Bestes gegeben und ich bin ihnen deswegen auch irgendwie nicht böse.
Ja, das ist mega schön.
Genau.
Mega schön. Auch sehr stark, schon wirklich in deinem jungen Alter, das so zu sehen. Und ich garantiere dir, dass, wenn du das so siehst, also, weil es nützt uns nichts, wenn wir es anders sehen. Wir können Hass haben, wir können Wut haben, wir können zwischendurch auch mal traurig sein. Und trotzdem, und das ist das, was ich weiß, ich hab 3 Kinder und ich begleite unglaublich viele Mütter und Frauen in diesem Bereich. Und ich weiß, dass jede Mutter, alle Eltern, jeder Vater, die geben das, was sie können, in der, ich sag mal, liebevollsten Intention, das Beste zu geben. Ob es immer das Beste oder Idealste ist für unsere Kinder, das stellen wir oder lassen wir einfach da mal stehen, weil was ist schon ideal? Und trotzdem und mit dem bist du mit deinen jungen Jahren jetzt schon an einem Punkt, wo du so viel Erfahrung hast, die jetzt nicht nur immer schön war, aber auch schöne Momente noch erleben durftest mit der Familie. Es gibt ja immer Sequenzen, wo auch Menschen in einer Sucht wieder, ich sag mal, so kurz lebendig sind oder so mit sich
Ja.
sind. Diese Momente die sind ja dann Leben oder auch.
Das wunderschön, ja.
Ganz genau. Und wir können immer wählen, sehen wir das oder sehen wir das? Legen wir den Fokus auf das oder auf das? Und logisch, dieser Raum, wo du sagst, hey, jetzt habe ich in den letzten 4 Jahren, bin ich so viel umgezogen. Wo darf ich die Frage stellen, wo und wie lebst du jetzt heute?
Also ich lebe jetzt in einer sozusagen begleiteten jugendlichen Wohngruppe, also in einer WG, wo ich mit einem anderen Mitbewohner sozusagen eine Wohnung habe. Das ist eine 3,5-Zimmer-Wohnung. Da haben wir beide unser eigenes Zimmer und teilen einfach halt so Küche, Wohnzimmer und Bad zusammen. Und am Abend kommt eigentlich immer dann sozusagen eine Aufsichtsperson, also ein Betreuer, sagen wir denen, das sind Sozialpädagogen. Die kommen immer vorbei und schauen, wie es uns geht. Die reden vielleicht dann auch mal oder helfen uns vielleicht eben, falls mal alltägliche Probleme entstehen, halt eben sozusagen diese Aufgabe, die man vielleicht noch als Mutter in dieser Zeit hat. Und genau, immer einmal in der Woche habe ich auch ein Gespräch mit meiner Bezugsperson und gehe dann auch dort sozusagen, es ist so ein Heim, das ist noch ein Haus, wo man 24 Stunden betreut ist, da war ich zuvor. Und dort gehe ich dann immer, auch wenn ich dieses Gespräch habe, runter zum Essen und ansonsten lebe ich dann eigentlich sozusagen schon alleine, einfach mit der Betreuung halt am Abend und kann 2 Minuten sein, kann auch mal eine halbe Stunde sein, aber in der Regel so, ja.
Mega. Und wenn ich dir so zuhöre oder auch jetzt den Austausch, den wir vorher hatten, da habe ich ein Gefühl von, das ist eine coole Richtung. Das ist etwas, wo du so ein bisschen diese Sicherheit hast noch. Eben wie du gesagt hast, so die Rolle einer Mutter, ja, mit 19, eben die einen, die ziehen schon aus oder sind noch zu Hause oder können einfach kurz irgendwie sich austauschen. Und ich glaube, das ist ja das Wichtige, dass man irgendwo eine Bezugsperson hat. Wie du gesagt hast, es geht nicht darum, muss ständig da sein, aber wenn ich weiß, okay, ich kann da 2 Minuten oder ich kann da 5 Minuten oder ich kann mal eine Viertelstunde, die ist verfügbar. Nur schon dieses Gefühl von, da ist
Ja.
jemand da, das gibt so Sicherheit.
Sicherheit.
Ja,
Ja.
genau. Und das strahlst du auch aus. Und das finde ich mega cool, weil du nämlich auch jetzt mit dieser Wege, erstens bist du nicht ganz allein. Zweitens hast du aber doch schon die Aufgabe, Verantwortung zu übernehmen. Und das kannst du und da so, ja, zu leben. Und das find ich absolut großartig. Und es macht mir wirklich den Eindruck, dass du da auf dem Weg bist von den Platz vielleicht zu finden, aber auch vor allem und zuallererst den Platz in und mit dir. Weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo du jetzt auch stehst, wo du ja diese Kindheit, dann dieses Hin und Her, die letzten 4 Jahre an verschiedenen Orten, mit verschiedenen, du hast das Wort Bezugsperson genannt, auch das ist ja, ich sag mal, wenn man normal aufwächst, dann hat man Mama oder Papa oder so, die mehr oder weniger verfügbar sind und auch noch, ich sage mal, präsent verfügbar sind. Und wenn man halt Eltern zusammen wohnt, die selbst in einer Sucht gefangen sind. Und ich sage jetzt mal, ich begleite ja viele Mütter mit Bulimie, Essstörung, Magersucht, manchmal noch mit Alkohol gemischt und so. Die funktionieren jetzt unabhängig, nein, jetzt. Ich sage mal, in der Essstörung funktionieren die recht gut im Alltag. Also da ist jetzt die Präsenz, auch wenn die Suchtthematik da ist oder die Gedanken darum sich drehen, ist die Präsenz doch noch, ich sage mal, ein Stück weit gegeben, was mit Alkohol leider was ganz, ganz anderes ist. Oder auch wenn man Drogen nimmt oder andere Substanzen, die wirklich dieses Bewusstsein oder dieses Präsentsein total verändern. Und das ist auch ein Punkt, wo ich sage, okay, die Menschen mit Essstörungen, auch wenn es noch ein paar Begleitsuchtthematiken dazu gibt, aber diese Essstörung lässt die Menschen trotzdem den Alltag leben oder im Leben sein, was mit Alkohol oder Drogen sehr oft sehr schnell in eine Richtung geht, wo es, ich sage mal, an den Rand der Gesellschaft geht oder eben nicht mehr. Kannst am Morgen nicht mehr irgendwie ins Geschäft gehen und Haare schneiden, wenn du unter starkem Alkoholeinfluss bist. Das würde nicht
Ja.
kommen, da würde ich nicht zu dir zum Haare schneiden kommen.
Ja, bei eben Essstörungen, also da, es klingt jetzt vielleicht blöd, aber ob man jetzt mal kurz für einen Moment auf die Toilette verschwindet oder mal eine Mahlzeit nicht zu sich nimmt, das fällt nicht auf, man funktioniert trotzdem.
Ganz genau, ganz genau. Und das ist, ich sag mal, das ist das Gute und gleichzeitig natürlich auch das Schlechte oder Heikle daran, weil es eben dann so, man sieht es nicht, man merkt es nicht und trotzdem leiden die Menschen ja. Trotzdem sind sie ja einsam oder leer oder fühlen was oder drücken was weg. Also es ist ja oft so oder erlauben sich nicht. Wie ist das? Du hast mir erzählt, du im Moment ist es so, dass du so zwischen Magersucht und Bulimie so switchst, was ja nicht erstaunlich ist, das machen sehr viele. Wie erzähl ein bisschen darüber, wie es für dich ist, wenn du, ich sag mal, also ich nenne es jetzt mal sparen, wenn du knausrig bist, wenn du dir nichts erlaubst, eben wenn du hungerst. Gibt dir ein gutes Gefühl oder ist es so ein, ich habe die Macht und die Kontrolle? Magst du was dazu sagen?
Ja, also bei mir ist es halt oft dann einfach so. In dem Moment ist dann oft einfach jede Kalorie zu viel und da sind Ängste da vor gewissen Lebensmitteln und das gibt mir dann ein Gefühl von einer Art Selbstbestrafung, also Angst, alleine zu sein und dadurch auch mich eben selbst zu bestrafen, halt möglichst dünn zu sein oder eben nichts zu essen. Es gibt mir dann irgendwie eine Sicherheit, so je mehr. Also je mehr Tage weniger Kalorien gegessen, desto mehr Sicherheit, umso mehr Befriedigung. Gleichzeitig ist da natürlich halt auch das Wissen, ja, es ist nicht gut. Nebenan merke ich es halt auch, also da ich komme da wirklich im Alltag kaum klar. Also da ist, also man hat also enorm wenig Energie und auch dieser Heißhunger entsteht dann. Also oftmals habe ich, wenn ich dann wirklich, ich sage mal, so eine so richtig starke anorektische Phase habe, wo ich wirklich sehr wenig esse, habe ich dann oft kurz darauf eine extrem bulimische Phase, weil ich dadurch dann so Heißhunger plötzlich bekomme und eben irgendwie nach so einer Phase Bulimie swipe ich dann plötzlich wieder in den Gedanke, okay, stopp, das geht jetzt nicht so und dann ist es halt dann wieder Anorexien. Das ist, ja, es ist speziell bei Bulimie habe ich dann auch sozusagen diese Angst nicht zu den Lebensmitteln, weil ich weiß, sie bleiben nicht drin. Und
Genau.
bei genau, Anorexie ist es dann wirklich halt so, dass wenn ich dann halt weiß, also ich meine, jeder Körper muss essen und ich muss ja auch irgendwie etwas essen, weil sonst ja, stirbt man. Und ich merke dann halt auch, wenn ich etwas gegessen habe, danach ist dann wirklich eine extreme Krise da. So, also es sind dann Ängste und Gedanken von früher und so. Verlustängste, also das sind dann wirklich eigentlich andere Probleme, weder das Essen.
Ja, genau.
Genau, und da merke ich halt auch immer wieder, dass eigentlich das Essen nicht das Problem ist. Weil wenn ich zum Beispiel diese Sicherheit habe, ist das Essen dann auch viel weniger problematisch.
Ja,
Ja,
absolut.
so ungefähr so.
Ja. Und du hast so in einem Satz so wie wenn es das Normalste der Welt ist. Ja, wenn ich dann so lange nichts esse oder wenn man so lange nichts isst, dann stirbt man, oder? Aber diese Das war so, das ist so dahergekommen. Aber wenn man sich das überlegt und wirklich bewusst ist, jawohl, das stimmt und das ist krass und das gehört auch zum Bild der Anorexie. Da gibt es Menschen, die sterben daran, wenn sie einfach sich zu Tode hungern. Und auch das ist ja nicht quasi das Thema. Und trotzdem ist es ein Thema. Und wenn man dieses Bild nimmt von ich hungere mich zu Tode, weil ich will nicht mehr da sein oder ich will quasi nichts mehr sein in meinem Körper oder
Ja,
mit dem Körper, so idealsterweise einfach verschwinden und das dann wieder nimmt in, wo habe ich, dazu muss ich gleich mal eine extra Folge aufnehmen, dieses eben nicht. Der Wunsch, nicht da zu sein, aber auch nicht zu fühlen oder wahrzunehmen oder zu schwer zu sein, zu viel zu sein, das können wir über das Gewicht kontrollieren oder über das Essen oder die Einschränkung und trotzdem löst es das nicht. Also lernen wir dadurch nicht mit dem, was zu schwer ist, was zu viel ist. Und das ist nie das Essen, das sind auch nicht die Kalorien, sondern das sind ganz andere
Nein.
Dinge aus unserem Leben, aus der Welt, aus dem Alltag, aus dem Umfeld, aber auch aus uns selbst, dass wir da wirklich andere Sichtweisen lernen dürfen, aber vor allem erstmal erkennen müssen, was ist denn da? Und bei dir,
Ja, das stimmt, ja.
gell? Und dieses danach, und das ist jetzt, ich sag mal, der Unterschied zwischen denen, die sich tatsächlich zu Tode hungern und denen, die eigentlich noch leben wollen. Und ich nenne es wirklich so, weil dann realistisch, scheiße, Mann, ich bin so hungrig, ich habe so Hunger, ich verhungere. Also es gibt wirklich so, ich meine Tochter sagt manchmal, Mama, ich verhungere, ich habe so Hunger, oder? Aber das ist dann ein anderer Kontext, weil die hat dann vielleicht 2 Stunden nichts gegessen oder ich habe gerade noch nicht gekocht oder so. Aber dieses Verhungern ist was ganz anderes im Verhältnis oder im Kontext mit
Ja.
Magersucht, Bulimie. Und dann zu merken, okay, ich möchte ja noch ein bisschen hier bleiben. Ich möchte noch ein bisschen auf dieser Welt bleiben. Also dann hau ich mal rein, dass ich wenigstens nicht verhungere, fress und kotze ich, quasi, wie du gesagt hast, dann ist es auch anders, weil die verbotenen Lebensmittel plötzlich nicht mehr verboten werden, weil die Kalorien keine Rolle mehr spielen, weil ich mir das einfach alles reinhaue, weil ich weiß, Kopf.
Also ich esse bewusst dann auch diese Sachen, die ich mir eigentlich in der normalen Phase verbiete, also normal, also die ich mir eigentlich verbiete, ja.
Genau, ganz genau, ganz genau. Und das Ziel, ich sage zum Beispiel meiner Begleitung, ist tatsächlich, dass es keine Listen mehr gibt von Verbot oder darf nicht oder und natürlich ist das ein Prozess und der geht nicht von heute auf morgen. Aber die Frauen, die da diesen Weg gehen oder die Menschen, eben ich werde auch in Zukunft auf jeden Fall eine Begleitung machen für Männer, weil ich das genauso wichtig finde. Ich schaue auch noch, wie und ob ich allenfalls irgendetwas integrieren oder verbinden kann. Das wird sich noch zeigen. Aber die Menschen, die das schaffen, und zwar nicht beim Essen anzufangen, sondern unten quasi all das, was zu diesen Verboten führt, all das, was zu diesen Einschränkungen führt, all das, was zu diesen Listen und Kontrollen führt, die wir nur im Kopf ständig mittragen, das zu lösen und zu verändern, dann bist du wirklich wieder frei. Und das ist dann halt eine ganz andere Qualität, aber auch ein anderes Gefühl dir selbst und deinem Körper gegenüber, weil du den wieder nährst und nicht kontrollierst, weil du auf ihn hörst und ihn achtest. Und ihn nicht einschränkst. Und das ist ein Prozess. Und bei dir ist es tatsächlich so, also nicht nur bei dir, bei allen mit Essstörungen, wir können nicht oben am Symptom anfangen. Dann gibt es sofort eine Suchtverlagerung. Weil schon Anorexie und Bulimie ist schlussendlich eine Suchtverlagerung, also weil wir es anders machen. Aber dann, wenn wir jetzt sagen würden, du musst jetzt einfach essen und dich nähren, dann kreierst du irgendwas anderes, um das, was eben nicht gelöst ist, um das, was zu viel ist, um das, was du zu viel wahrnimmst, um das, was du an all dieser Hochsensitivität gar nicht einordnen kannst, nicht gar nie gelernt hast. Ich meine, in dem Umfeld, wo du aufgewachsen bist, da konnte dir niemand mitgeben, wie du mit Gefühlen, mit Hochsensitivität, mit Wahrnehmung umgehst. Ja gut, aber wie sollen wir das dann lernen, wenn wir es nicht irgendwie mitbekommen? Und
Ja, also das ist wirklich ein sehr großes Problem. Also es ist, als ich zum Beispiel bei Pflegeeltern war, also das sind eigentlich meine Tante und mein Onkel gewesen, aber im Gesunden, und dort haben die mir Dinge gezeigt, also die eigentlich normal sind, die
ja.
jedes Kind lernen muss, eben Umgang mit Gefühlen, dass es jetzt zum Beispiel auch mal okay ist, blöd gesagt, wenn jetzt mal ein Glas auf den Boden fällt, dass man jetzt nicht weiß, also weiß ich, wie die Hölle
Ja,
entsteht, und
genau.
eben auch der Umgang zum Beispiel mit Negativen, mit Fehler zu machen und dann Angst haben, dass man nicht abgelehnt wird, eben so, solche Sachen zu lernen.
Ja.
Ja, also das war wirklich, habe ich gemerkt, da waren eigentlich also es sind nicht mal so enorm, es sind einfach alltägliche Sachen, die man im Alltag braucht, die man nicht lernt, die man nicht gelernt hat, eben, und diese schränkt einen dann halt so ein, weil sie im Alltag sind.
Ja, weil du jetzt gerade dieses Glas, das ist ein so simples und doch so wichtiges Beispiel. Weil wenn das auf den Boden fällt, ja gut, das gibt's, oder? Das ist okay. Dann sage ich, ja, mich so, okay, Scherben bringen Glück. Ich sage aber,
Ja, danke.
ach, ich bin froh, wenn es nur Wasser und kein Süßmoos drin gehabt hat, weil der Süßmoos nämlich so klebrig ist und blöd ist zum Aufzuputzen, aber auch den putze ich auf. So what, oder?
Ja.
Und wenn man dann aber sagt, sei nicht immer so schutzlig, jetzt weiß ich gerade das hochdeutsche Wort nicht, so zappelig
So
oder kann ich aufpassen oder jetzt wirst du bestraft, jetzt putzt das weg oder jetzt schon wieder. Wenn Kinder so aufwachsen, dann lernen sie oder meinen, dass das normal ist. Und sie lernen, ständig in einem Vorsichtsmodus zu sein, um alles zu vermeiden und zu verhindern, was die Eltern wütend machen könnte oder wo man dann ihnen nicht genügen würde, obwohl diese, ich sage jetzt mal, diese Grundzüge, vielleicht ganz, ich nenne es jetzt mal unnatürlich gelegt sind. Eben auch da geht es nicht gegen die Eltern, weil die konnten auch nur das machen, was sie in dieser Situation machen
Ja.
konnten. Die haben es wahrscheinlich auch nicht anders gelernt. Und oft ist es ja so, dass man weitergibt und weitergibt und weitergibt oder
Ja,
selbst.
also die selber sind beide so aufgewachsen.
Ja,
Also wirklich, es
genau.
waren bei beiden genau gleich.
Genau. Ganz genau.
Also.
Und sie haben es, ich sag mal, bis jetzt nicht geschafft. Es kann sein, wenn du dein Leben jetzt anfängst zu verändern, weil du merkst, hey, das möchte ich meinen Kindern dann oder mit meinem Partner oder was auch immer, möchte ich das nicht so weiterleben, weil es sich nicht richtig
Ja.
anfühlt. Und nur schon das zu merken, das ist Alvin, das ist so großartig, weil du so viel Veränderung machen kannst damit, weil du das, was sie schon von ihren Eltern dann einfach wieder weitergegeben haben, weil sie nicht anders konnten oder weil sie auch die Möglichkeiten nicht gesehen haben, es anders zu tun. Aber du merkst jetzt, ah, okay, und dann war ich bei meiner Tante und meinem Onkel und dann ist ein Glas runtergefallen, dann war so okay, war nicht so schlimm.
Ja, also ich weiß noch, es war beim Mittagessen, es ist über den Tisch auf dem Boden, es ist zersprungen, und also wirklich, ich habe gezittert, weil ich, also zu Hause habe ich halt offene Ohrfeige gekriegt und wirklich also angeschrien und whatever, und Sie waren dann halt so völlig so perplex und haben mich angeschaut, so, hey, es ist nur ein Glas. So, und eben da merke ich zum Beispiel, gerade in so solchen Momenten kam dann oft auf das Bedürfnis der Essstörung wieder so groß, eben Kontrolle, weil man hatte einen
Logisch.
Fehler gemacht, weil man nicht gelernt hat, damit umzugehen, also die Emotionen zu regulieren. Das, ja, es bringt halt nichts, wenn man das nicht lernt. Man beginnt halt oft dann auf negative Art und Weise eben, oder zum Beispiel etwas zu trinken. Also meine Mutter, sie hatte mal auch eine, ja, sie hatte damals eine Arbeitslosenzeit und hatte eine Absage bekommen. Das war gerade nach seinem wunderschönen freien Moment. Und am Abend, als ich von der Schule nach Hause kam, also total betrunken. Und eben so, da habe ich gehört, sie hatte die Absage bekommen. Eben man gibt es weiter.
Ja, genau. Und ich möchte etwas noch ergänzen, was für mich ganz wichtig ist, auch wenn junge Menschen hier zuhören. Du hast keinen Fehler gemacht. Wenn das Glas runterfällt, das passiert jedem Kind mal, auch jedem Jugendlichen, auch jedem Erwachsenen. Passiert einfach. Manchmal passieren einfach so blöde Bewegungen oder irgendwas und pam, ist es halt am Boden, oder? Es ist wichtig. Du hast die Essstörung danach entwickelt und angewendet. Und das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Nicht, weil du einen Fehler gemacht hast, sondern weil du gefühlt hast, da stimmt was nicht, weil du eigentlich innerlich gefühlt hast, was bei deiner Tante und deinem Onkel passiert ist, ist ja nur ein Glas. Und trotzdem konntest du dieses Gefühl, ist nur ein Glas, konntest du ja weder kommunizieren noch irgendwie quasi wirklich fassen, aber du hast gemerkt, dass quasi die Ohrfeige oder das quasi, ich habe immer Schweizerdeutsch und Hochdeutsch, dieses ich nenne
Problem.
mal einfach Geschrei, dieses Theater dann draus oder dieses getadelt werden dafür oder beschimpft zu werden dafür, dass du ein Gefühl hattest von, da stimmt was nicht. Also im Sinne von, und weil du das aber nicht einordnen konntest, weil du ja gelernt hast, das ist falsch, also ich habe einen Fehler gemacht, hast du dann für dich entschieden, okay, also ich habe einen Fehler gemacht, hast dann das aber mit der Essstörung, ich sag mal, zur Seite gedrückt, was, dass du eigentlich wusstest, dass du keinen Fehler gemacht hast.
Ja, also ich merke auch vor allem dieses Problem, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, eben wie ich bereits erwähnt habe, also ich habe auch neben der Essstörung halt sonst noch meine psychischen Problematiken und habe damals bei meinen Eltern auch mich halt noch selbst verletzt. Und als ich weggekommen bin von meiner Mutter, also von einem Tag auf den anderen, nie mehr seit dann, weil einfach diese Problematik, die war weg. Und eben da merke ich so, das war der Grund deswegen. Also wirklich, das war. Und wenn der Drang gekommen ist, dann war es immer wegen einer Situation, die mich an das erinnert hat. Und eben, dass ich finde, auch gerade bei solchen Sachen, man muss. Also gerade immer, vielleicht gibt es ja auch andere, die das immer wieder so phasenweise haben, die vielleicht nicht mehr in diesem jeden Tag, also in diesem Teufelskreis sind von wirklich eben Erbrechen und Essen und die das vielleicht eben auch nur noch phasenweise haben. Ich finde oft, wenn so eine Phase kommt, frage ich mich immer, was ist denn eigentlich gerade los? Was ist passiert? So, warum habe ich jetzt das Gefühl? Und eben dann oftmals sind ein anderer Hintergrund, also es ist meistens weiß man es auch ja gar nicht so richtig. Es hat so viele Punkte, die dazu führen könnten.
Ja.
Ich finde, da muss man wirklich oft auch eben beachten, so wie du das auch vorhin genannt hast, eben es sind eben so, man lernt es nicht.
Ja, und da viele tatsächlich von Essstörungen betroffene Menschen auch hochsensitiv sind, ist es noch umso schwerer. Vielleicht ein anderes Kind, dem wäre das völlig egal. Das sagt, okay, ist halt das Glas kaputt, ich werde jetzt bestraft dafür, so what, oder? Ist mir egal. Aber wenn man dann eben diese Gefühle nicht übereinander bringt, weil das eine eigentlich von außen kommt und das andere von innen ist und die aber konträr sind, du aber, ja, das muss ja schon richtig sein, das sind meine Eltern, also die geben mir das ja schon richtig vor. Und das ist so, ja, ganz, etwas ganz, ganz Spannendes auf jeden Fall. Und wie du sagst, je länger, je mehr, und das wirst du immer mehr auch lernen, immer wieder zu schauen, okay, was war denn? Was ist denn da passiert? Weil ich sage, ihr müsst nie beim Anfall anfangen, sondern ihr müsst da einen Tag vorher oder 2 Tage vorher oder wo auch immer, weil das dann kommt oder sich kumuliert und dann irgendwann. Okay, jetzt muss es raus, jetzt halte ich es nicht mehr aus. Das sind sicher spannende Themen.
Ja, vor allem auch eben zu schauen, so. Dieses körperliche Verlangen, also eben gerade nach dem Übergeben, also nach dem Kotzen, hat man ja oft, also bei mir bricht da immer der Blutzucker zusammen und alles, also wirklich da weiß ich, wenn ich so mir selber sage, so, das ist jetzt das letzte Mal, jetzt beende ich den Tag, dann weiß ich, ich muss noch etwas essen, weil sonst kommt der Hunger so extrem und ich finde eben dieses Körperliche, da man muss den Körper schon kurz beruhigen, weil sonst eben kann dann auch das Körperliche wieder kommen, was wieder zu einem Anfall führt. Aber sobald man das Körperliche beruhigt hat, da kann man dann eben auch mal reflektieren, so, okay, der Körper ist beruhigt, jetzt die Seele, so, was ist los? So, weil dann kann man schauen, eben, weil es ist ja nicht, das macht man ja nicht einfach so. Also es ist ja nicht der Körper, der das macht.
Mega.